Damen und Herren, es würde losgehen.
Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
Grüß Gott, die Herren.
Buongiorno.
Buongiorno. Sind wir wieder beieinander?
Wir sind wieder da.
Ich bin arg froh, dass ich wieder hier bin.
Ja. Ja,
also was Strand und irgendwie gutes Essen, dauernd rumlümmeln, das kann ja nicht gegen das hier heute.
Das ist wahre deutsche
Und gegen das Spiel vom FC Augsburg. Ich würde den Podcast gleich am Anfang mal drüber sprechen. Ich würde den Podcast gerne Sudden Death nennen. So wie beim Eishockey, der plötzliche Tod, weil es war so.
Ich würde ihn Southern Comfort nennen.
Weil ja, auch gut. Ja, ja. Southern Comfort. Sudden Death ist okay.
Ja, sehr gerne.
Es war, ja, war schon scheiße. Ganz ehrlich. Man darf Scheiße im Radio nicht sagen und im Podcast, aber ich sag's trotzdem. Also ich glaube, alle waren richtig scheiße drauf zum Schluss, oder? Mhm. Ja? Wie fandet ihr Mainz eigentlich so als Mannschaft? Ich fand die gar nicht so schlecht.
Ja, unglaublich.
Wahnsinnig Druck gemacht zum Schluss.
Unglaubliche Ballsicherheit, ne? Bei den Stafetten und Kombinationen. Die haben uns sehr gut genommen von Anfang an, mit sehr hoch auf unsere defensiven Reihen draufgegangen und haben uns da große Probleme bereitet am Anfang.
Ja, deswegen war es eigentlich für mich schon sehr schön, dass wir ein Unentschieden erreichen, weil das Spiel es war nicht so schön, zumindest in der ersten Halbzeit, ne? Nee, also das war schon sehr viel Mittelfeldgeplänkel, also kaum Torchancen. Die beiden Torchancen, die, glaube ich, waren dann die beiden Tore, oder? Oder gab es noch mehr?
Recht viel mehr gab es nicht. Mainz hatte natürlich den Elfmeter.
Ja, okay, klar.
Und zusätzlich noch den einen sehr guten Abschluss, den Gikiewicz hält.
Das stimmt. Und
ansonsten
ja.
war es offensiv von beiden Mannschaften relativ mau. Und wie es Max ja gerade gesagt hat, Mainz ist eine super eingespielte Mannschaft. Du merkst einfach, dass diese Mannschaft Struktur hat. Mhm. Du merkst, dass auch jede Position, die dann bei Mainz eingewechselt wird, auch sofort funktioniert. Also da braucht keiner irgendwie mal 2, 5, 10 Minuten, um sich auf dem Platz zu orientieren, sondern da greift eins ins andere. Und dann haben die Mainzer einen Spieler, der dem FC Augsburg auch gut getan hätte, schade, dass wir ihn nicht mehr bekommen haben, das ist Dominik Kohr. Und Dominik Kohr ist einfach in diesem Mittelfeld so ein Chef und ist bei Mainz wirklich einfach die zentrale Figur, so ein fast schon zurückgezogener Wandspieler, der, wenn er einen Ball bekommt, eigentlich nur mit einem Kontakt auf links oder rechts verteilt oder sofort eine Spielsituation eröffnet, sodass er mit Ball die Situation ganz, also wirklich einfach sehr fix erkennt und weiß, wo der Ball dann hin muss, um die nächste Möglichkeit oder den nächsten Raumgewinn zu erzielen. Das ist nicht spektakulär, das sieht auch nicht wahnsinnig spektakulär auf, es ist halt unfassbar effizient. Ja. Und er ist gegen den Ball einfach mit seinem Stellungsspiel, mit seiner Routine von jetzt, glaube ich, auch schon bald 150, 170 Bundesligaspielen, einfach ein Fixpunkt in dieser Mannschaft. Und merkst du schon, da ist einfach eine andere Struktur in dieser Mainzer Mannschaft. Die haben es ein bisschen früher hinbekommen als der FC Augsburg, den Umbruch im Team so hinzubekommen, dass da einfach ein System funktioniert und ein personelles Konstrukt auf dem Platz steht, das einfach sehr weiß, wie es miteinander agieren kann.
Sehe ich auch so. Also Dominik Kohr hat sehr kluge, sehr schöne Bälle gespielt, die meistens auch immer gefährlich geworden sind.
Man muss auch übrigens dazu sagen, dass Eintracht Frankfurt, bei denen war er ja zuvor,
Ja.
damals 12 Millionen Euro bezahlt hat, Ablöse an Bayer Leverkusen. Mhm. Ein Spieler, den wir auch bestimmt immer gerne bei uns behalten hätten, aber das war damals einfach finanziell noch nicht darstellbar und so sehr ihn lobt, ich sehe ihn auch nicht so gut wie ihr. Er war tatsächlich bei diesem Spiel der zentrale Spieler für Mainz, auf den alles zugeschnitten war, aber für diese 12 Millionen, die man mal für ihn berappt hat, ist er technisch nicht gut genug. Und du hast mit dem natürlich auch immer das Problem, dass er in jedem Spiel immer ganz große Gefahr läuft, wissen wir ja noch aus seiner Zeit bei uns, dass er halt irgendwann mit der Gelb-Roten vom Platz geht.
Hat auch schon lange nicht mehr gemacht und diese Cleverness und all das, was er halt dazugelernt hat, merkst du. Aber hey, also ich finde, also habe ihn auch immer gerne gemocht, als Typ war er immer klasse, super fairer Sportsmann und dass irgendeiner mal 12 Millionen bezahlt hat für Dominik Kohr, diese Ablösesumme fand ich zu dem Zeitpunkt auch ungerechtfertigt. Mittlerweile würde ich sagen, ist der Kerl das wert. Einfach weil er diese Erfahrung hat und weil er schon so viele Bundesligaspiele gemacht hat und sehr genau weiß, was er jede Woche abrufen kann. Und diese Konstanz, die der in seinem Spiel hat, die macht ihn, finde ich, so außergewöhnlich gut. Und ja, jetzt war er halt am Samstag einfach einer der Fixpunkte im Mittelfeld.
Vielleicht bin ich ihm gegenüber auch ein bisschen zu negativ eingestellt, weil hinter mir sitzt Marianne Schlegel. Marianne Schlegel ist die Frau von Peter Schlegel. Peter Schlegel und seine Brüder Heinz und Hans sind seit Jahrzehnten eingefleischte FCA-Fans, haben selber mal den VIP-Fanclub gegründet, damals, als es noch nicht mal einen VIP-Bereich gab beim FCA. Und Dominic Kohr hat irgendeinen Ball rausgebolzt, weil es vonnöten war auf die Tribüne, und Marianne hat nicht aufgepasst und hat den Ball echt voll ins Gesicht bekommen. Oh, und dann habe ich mich ein bisschen um sie gesorgt, aber sie hat es dann schon in der Halbzeit lächelnd weggesteckt. Mhm. Aber das könnte schon, hätte schon anders auch noch ausgehen können, weil sie es einfach nicht gesehen hat. Den hätte man auch fangen können, aber sie hat es einfach nicht gesehen, der kam überraschend. Das hat
immer Augen auf den Puck.
Kann man nur allen Zuschauern raten. Und also ich weiß schon, was ihr meint. Er ist wirklich gut. Man muss auch dazu sagen, Eintracht Frankfurt hat irgendwann mal beschlossen, sie haben mal 12 Mille für ihn ausgegeben. Sie brauchen ihn nicht, sie geben ihn weiter. Mhm. Kommt halt an ein paar Spielern bei Mainz, bei Frankfurt dann nicht vorbei. Aber war gut. So ein Spieler könnte bei uns Dorsch sein. So ein Spieler könnte bei uns Grueso sein. So ein Spieler könnten bei uns einige andere noch sein, die auf der Sechserposition dann eben auch spielen können. Aber er hat uns schon gefehlt.
Aber ich sag dir auch, dass, also qualitativ sehe ich ihn jetzt nicht über all den Spielern, die du genannt hast. Also nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, dass wir da irgendwie einen Qualitätsunterschied hätten im Augsburger Kader, den jetzt bei dem Dominic Kohr herausstechen würde. Mhm. Das meine ich damit nicht. Es ist die Frage, wie legst du dein Spiel mit einer gewissen Erfahrung an Bundesligaspielen an, und da ist er halt mittlerweile einfach so gewachsen, dass er da einfach eine gute Rolle spielt und einfach Woche für Woche abliefert, und diese Konstanz ist halt so beeindruckend.
Ja. Dann hatten die Mainzer, haben ja dann auch noch von Frankfurt einen weiteren Spieler geholt, nämlich Danny da Costa.
Er war
bei uns am Schokoladenbrunnen gestanden, nebendran im VIP-Bereich, oder vielleicht war es auch der Käsebrunnen, ich weiß nicht mehr genau, aber das ist ja auch noch ein Spieler, der die Qualität dann eben noch verbessern kann, würde wohl dann auf der Position spielen, die Wittmer gespielt hat, der neue Mainzer Kapitän. Aber letztendlich ist es natürlich schon so, dass du gesehen hast, die sind gut. Du hast aber auch letzte Woche gesehen gegen Union Berlin, dass sie sich auch schwer tun, Tore zu schießen. Und deswegen war es schon eine Leistung von unserem Team auch, dass sich dann gegen gewehrt hat, den Ausgleich gemacht hat. Und jetzt sage ich euch eins, wenn dieses Tor nicht passiert, da geht aus dem Stadion jeder raus und sagt, hey, wir haben 4 Punkte jetzt nach 3 Spielen, wir sind voll im Soll, ist alles super. Richtig. Aber durch so ein Tor kippt halt dann die komplette Stimmung bei der Öffentlichkeit, wahrscheinlich auch bei der Mannschaft, und drum ist es so schade. Und jetzt hat Tom vorhin gesagt, dass die Mainzer, auch wenn dann gewechselt wird, dass da kein Qualitätsverlust ist, ganz im Gegenteil, da weiß jeder sofort, was er machen muss. Bei uns war jede Auswechslung hat uns schlechter gemacht, Und wenn man jetzt bei diesem schlimmen 2:1, das dann da in der 93. Minute passiert, wenn man da Pepi vielleicht die Schuld geben will, weil er den Kopfball verliert, ich habe mir das 100-mal angeschaut, also wie Caligiuri da lamentiert, obwohl die ja 3 Minuten vorher schon mal eine kurze Ecke gemacht haben, wo Gigi die alle rausschickt, da geht mir echt der Hut hoch. Das regt mich auf ohne Ende, das kann ich euch gar nicht sagen, weil das wäre wirklich zu vermeiden gewesen, und dafür habe ich halt dann die arrivierten Spieler, die solche Situationen schon x-mal erlebt haben. Und das hat mir ein bisschen leid getan. Also egal, wer da jetzt eingewechselt wurde, keiner hat uns besser gemacht. Mhm. Und ich habe dann gedacht, mit dem frischen Elan, Hahn, Caligiuri, auch Pepi, die geben da jetzt nochmal Vollgas, rennen drauf. Vielleicht hat man sogar noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber es war leider umgekehrter Fall. Und da muss man halt einfach, das muss man halt einfach analysieren. Ich fand jetzt zum Beispiel Maxi Bauer, das muss man ja auch mal sagen, Maxi Bauer spielt jetzt von Anfang an, hat den Innenverteidiger gegeben, mit Abstand der Beste von den dreien. Haue Leo wieder nicht gut.
Gleich eine Gelbe gekriegt am Anfang,
ganz
gefährlich.
Schaut auch bei dem Gegentor total schlecht wieder aus, ist auch danach ein paar Mal extrem unorganisiert, ist sehr schade. Ich hoffe, dass Oxford bald wieder zurückkommt, also er fehlt uns richtig. Oxford, Dorsch und auch Vargas, der dann ja wieder eingewechselt wurde, der hat ja auch gefehlt. Das sind schon auch so drei so Schlüsselpositionen, hoffentlich kommen die bald wieder zurück.
Ich würde dir insofern widersprechen, als dass ich Felix Urukay gut gesehen habe. Und zwar nach vorne auch insbesondere. Also dieses nach vorne verteidigen, dieses mutig auch dann tatsächlich in die letzte Kette durchschieben. Ne? Also wirklich bis zur Grundlinie durch. 3 oder 4 Mal gemacht. Ja. Und das mag ich schon an ihm.
Also er hat
diese Tor ist dabei rausgesprungen.
Ja, genau, ist ein Tor dabei rausgesprungen. Das ist
hätte noch einen Elfmeter dabei rausgesprungen.
Seine Eröffnung, genau, hätte noch unter Umständen einen Elfmeter dabei rausspringen können. Also diese Vorstöße und genau das gibt dir diese Dreierkette oder diese Dreier-Fünfer-Kette gibt dir einfach diese Optionen, dass du auch als Innenverteidiger mal durchschieben kannst, weil du einfach sehr viel Organisation eigentlich im defensiven Zentrum auch hast in so einem System. Weil du hast ja mit 2 Sechsern eine Absicherung. Das heißt, wenn du siehst, dein Innenverteidiger läuft gerade an dir vorbei, dann gehst du halt die 5 Meter zurück, rückst rein in die Kette und hast trotzdem eine Stabilität. Und das ist diese Flexibilität, die dir dieses 3-3-2-2 oder wie auch immer man 3-4-3, wie man das System dann nominell auslegen will, das gibt dir dieses System, diese Flexibilität. Und das hat der FC Augsburg in Ansätzen wieder gut gemacht. Also ich kann in diesem Spiel jetzt nicht alles irgendwie negativ schön sehen und schlecht reden, weil da waren schon ein paar Dinge gut dabei. Ja. Nur, und das ist so die, für mich ist es war sehr augenfällig und ich habe das Spiel aus dem O-Block betrachtet. Ja. Das heißt, du hast so eine Längssicht aufs Spiel. Und da geht's mir jetzt drum, wie baut der FC Augsburg das Spiel auf? Also wie kommt man im eigenen Stadion mit Dominanz und mit Durchschlagskraft dann an den gegnerischen 16er? Und da fehlt's dem FC Augsburg an Passschärfe. Das ist das eine. Mhm. Also es ist einfach dieses von hinten raus mit Schärfe den eigenen Mitspielern die Bälle in den Fuß spielen, so dass sie entweder sofort verarbeitet werden können oder dass sie mit einem Kontakt weitergehen. Und dann fehlt dem FC Augsburg gleichzeitig noch der Mut oder vielleicht auch an bestimmten Punkten die Qualität, auf den Außenpositionen Spielsituationen aufzulösen, nochmal sich einzudrehen, mal ein 1 gegen 1 zu gewinnen, mal auf der Seite durchzubrechen. Das hat gegen Mainz leider sehr, sehr selten wirklich gut funktioniert. Paar Mal war es der Fall, dann wurde es auch einigermaßen gefährlich. Nur auch da, wenn der FC Augsburg dann bis zum Strafraum durchkam, war aus meiner Sicht die Boxbesetzung auch nicht optimal. Mhm. Also da müssen dann schon 2, 3 müssen dann einfach da im Strafraum stehen oder in gefährlichen Positionen, da muss eine Welle rollen. Und diese Wellen sehe ich noch nicht. Die Mannschaft hat die Überzeugung noch nicht. Aus meiner Sicht kann die auch gar nicht da sein, weil wir wissen, was war in den vergangenen Jahren.
Genau so ist es.
Und da musst du halt so ein bisschen Geduld haben.
Genau so ist es. Und da sage ich eben auch dazu, schön, dass du das mit Urukay angesprochen hast. Denn alle die sagen, jetzt sehen wir ja schon wieder kein System und nichts. Das ist genau das Gleiche wie früher. Es kommen ja dann sehr schnell die sehr, sehr kritischen Betrachtungsweisen. Urukay hat ja danach gesagt, es ist so geplant, dass er eben das macht. Das macht ihm auch sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, denn ich habe ihn die 2. Halbzeit beobachtet, ich hoffe, dass nichts mit seinem Fuß ist, weil das hat nicht gut ausgeschaut.
Richtig.
Er hat sich wirklich durchgeschleppt bis zum Schluss. Hoffentlich ist das alles gut, weil sonst kommen wir langsam in eine Innenverteidigerproblematik mit rein. Aber gut, der Versuch, Mats Pedersen gibt den Rechtsverteidiger, Gumni war verletzt. Ich hätte mir gewünscht nach der ersten Halbzeit, dass er in der zweiten Halbzeit nicht mehr an der Position aufläuft, weil er es nicht gut gemacht hat. Er hat es weiterhin gespielt, dann hat er es gut gemacht, viel besser als in der ersten Halbzeit. Dann eben angesprochen Maxi Bauer, der wirklich ganz oft zur richtigen Zeit das richtige Zeichen setzt, auch mit Fouls und so weiter, dann so agiert, die nicht schlimm sind, aber die einfach wichtig sind.
Er ist
21 Jahre alt.
Ja.
Urukay habe ich vorhin in der Bewertung weggelassen. Ich fand in der Defensive, fand ich Bauer trotzdem besser als Urukay. In der Offensive war der andere wichtiger. Rex Bitschei, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich in dem Mittelfeld der Aktivposten, den du siehst ihn auch immer, wie ein Ball fordert. Das passiert da bei Arne Meyer nicht so, der Schleicher. Arne Meyer muss halt schon einen richtig guten Tag erwischen, dass man da dann auch danach rausgeht und sagt, hey, das hast du echt gut gemacht, das war kein so ein Tag. Auch bei Freddy Jensen war es zum Beispiel so, dass man schon das Gefühl hat, manchmal, auch wenn er dann von der Bank kommt, könnte er vielleicht noch wertvoller sein. Das Tor war Weltklasse.
Wahnsinn.
Also es war ein wunderschönes Tor. Ich habe das aus meiner Position nicht gesehen von Demirovic. Und auch das ist extrem wichtig, weil keiner anfängt, Minuten zu zählen, keiner fängt an, Spiele zu zählen, bis der mal ein Tor schießt. Aber gut, wie Gikiewicz, der übrigens zum zweiten Mal ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Also da muss ich sagen, wenn das die Auswirkungen war, das hast du ja beim letzten Mal angedeutet, Tom, dass man dann vielleicht da als Mannschaft dann auch noch ein bisschen zusammenwächst, dann ist es gut. Ich hoffe, er hält dieses Niveau in den nächsten Spielen. Aber es war nicht alles scheiße. Richtig. Wir dürfen das Wort ja heute sagen.
Ja, heute dürfen wir.
Es ist halt nur ein extremer Nackenschlag, wenn
Richtig.
Du eben
und das,
dann das Tor kassierst.
Das passiert den anderen Mannschaften auch. Ich darf noch ein Wort verlieren zu Elvis Rexbeschei. Dir ist er auch aufgefallen und mir ist er auch aufgefallen. Und zwar als Antreiber in der ganzen Gruppe. Er hat die Fans aufgestachelt, Hände nach oben, jetzt macht weiter. Er hat die Mannschaftskameraden angefeuert. Elvis Rexbeschei hat das gemacht. Ich habe sonst, ehrlich gesagt, niemand gesehen, der mal gesagt hat, Leute, komm, jetzt packen wir es noch und was weiß ich. Also das ist mir richtig aufgefallen. Und mit Demirovic, Demi, mit dem Tor, gebe ich dir auch recht, ich habe das auch nicht so richtig gesehen, weil das ja mit dieser Hacke war. Und ich dachte mir, ja, da wird schon noch irgendeiner dazwischen gewesen sein und irgendwie abgefälscht. Keine Ahnung, ist so ein Tor, gibt's nicht. Sowas schießt der FC Augsburg nicht, es war aber so. Und ich habe ihn nachher noch im Interview gehabt, im VIP-Club. Und ja, er hat sich halt dann zum Schluss gar nicht mehr gefreut. Also ich
das gesagt, ging genauso wie
er hat gesagt, ich kann mich über dieses erste Tor und dieses Traumtor, was sicherlich vielleicht in die Tor des Monats Auswahl kommt, einfach nicht freuen. Und das siehst du mal, wie hart dieser Nackenschlag für die ganze Mannschaft war, die sich ein Unentschieden echt verdient hätten.
Ja, aber nützt ja nichts, abschütteln, ja weitermachen. Was ja, mir noch wichtig ist, ich habe irgendwo bei Instagram, glaube ich, oder vielleicht war es auch in einem der vielen privaten Chats, die ich mittlerweile habe vor unserem Podcast. Also Aha. Es ist wirklich so, dass ich, es klingt jetzt blöd, ich kann es euch zeigen. Es gibt mindestens zwischen 10 und 20 Leute, die mir vorher schon immer schreiben, wie sie es gesehen haben.
Okay.
Da gehen jetzt zum Beispiel in dem Fall herzliche Grüße raus an Norbert, der wohnt in
Buchloe.
In der Nähe von Buchloe oder vielleicht sogar wirklich in Buchloe, der mir wirklich, wenn du es ausrollen würdest, das Pergament, wären sehr, sehr lange Einschätzungen, kriegt er von mir dann auch immer zurück. Der es so ähnlich gesehen hat wie ich auch, aber irgendeiner hat eben gesagt, Rexbeschei mault ihm zu viel mit dem Schiedsrichter, läuft große Wege einfach nur, um dem Schiedsrichter zu sagen, was er alles scheiße fand.
Okay.
Man muss eins dazu sagen, ich mag es normalerweise nicht, aber in diesem Fall verstehe ich die Unzufriedenheit mit dem Schiedsrichter, denn wie gesagt, bei dem ersten Tor ist es so, kann man so oder so entscheiden, wenn diese Situation überprüft wird und der Ball fiel auf die Hand, dann muss es zurückgepfiffen werden, meiner Meinung nach, weil ansonsten braucht man gar nicht eingreifen, was okay gewesen wäre.
Ja, ja, ja.
Das zweite ist eben dieser ruhende Ball, der in dieser hektischen Situation bei der Ecke zum 2:1, der Ball muss liegen, der Ball muss ruhen, bevor er gespielt wird und der Ball ist nicht geruht. Und wenn man da dann den Videokeller hat, wenn die da nicht schon am Bienenstichbuffet waren, dann schaue ich mir das an und dann sage ich, ich kann das Tor nicht zählen lassen, weil der Ball nicht
geruht hat. Die dürfen aber nicht eingreifen.
Bei der Ecke dürfen sie es nicht.
Die dürfen nicht eingreifen. Es gibt ja altbekannt Colindas Erben bei Twitter, die Schiedsrichter-Experten, die dann auch, ich glaube, bei Sky mittlerweile als Experten da dabei sind, hat dann interessanterweise, weil die Frage natürlich öfter aufkam, ein kleines Stück aus den VAR-Regeln, aus den internationalen Regeln gepostet, in dem stand, der Fußball würde drunter leiden, wenn wir wirklich jede Szene, die zu einem Tor führt und vielleicht irregulär wäre, überprüfen würden. Das heißt, in dem Fall ein falscher Einwurf, eine falsche Ecke, muss das Schiedsrichtergespann während des Spiels als Tatsachenentscheidung laufen lassen oder nicht. Bitte verlasst euch nicht hundertprozentig drauf, ich habe das nur so verstanden. Ja. Und deswegen hat der VAR nicht eingreifen
können. Aber nichtsdestotrotz ist es aber schon so, dass da eben der Schiedsrichter drauf achten muss. Aber,
ja, klar.
Und jetzt habe ich mir gestern Abend Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs angeschaut, der immer noch ein feuchtes Höschen hatte, weil er Bremen-Fan ist und für den war das ein großartiges Wochenende.
Verständlicherweise.
Und er hat halt auch gesagt, und das kann ich eigentlich nur so unterschreiben, es war ja bei dem Spiel auch wieder so, diese höhere Gerechtigkeit durch den VAR, das ist alles gut, aber das Hauptargument, das gegen diesen VAR spricht, muss einfach nur das sein, dass dadurch die Emotionen flöten gehen. Ich merke das ja bei mir. Du kannst bei jedem Tor, Tor des Feldes, stehst du dran und schaust, macht das so, schaut er dahin, wird überhaupt wieder angepfiffen.
Ja.
Es war so schön früher. Was glaubt ihr, wie das für die Mainzer war? Die schießen das Tor. Ich meine, da war jetzt nicht viel, hatte nicht viel irregulär zu sein. Aber auch da, die in dieser Nachspielzeit, da explodiert ja normalerweise dein Fußballherz und dann rennst du in irgendeine Gegend und das geht flöten. Ich finde das so schlimm. Also es geht mir persönlich so, dass ich mit diesen Ungerechtigkeiten in Anführungszeichen viel besser leben kann als mit dieser Zerstückelung dieses ganzen Apparats und mit dieser Emotion, die wirklich kaputt ist. Also ihr habt mir da gestern so aus der Seele gesprochen.
Das ist ja beim ersten Tor auch schon so gewesen, als Mainz das geschossen hat. Es war klar, es war ein Tor. Ja? Und dann stehen sie beim Anstoßpunkt und auf einmal geht's los. Ne? Da waren ja schon 2 Minuten vorbei, bis die jubeln, bis sie sich wieder alle hinstellen. Und dann geht's erst los. Ah, Moment, da könnte eventuell Hand im Spiel gewesen sein. Er hat sich ja dann noch angeschaut. Dann war es nicht Hand. Ich weiß genau, was du meinst.
Also weißt du eigentlich, was ich einen Hammer finde?
Was denn?
Während wir zwei hier stehen und reden und reden und übersprudeln.
Tom hört uns zu, ne?
Der Tom ist echt einer, der gelernt hat, den anderen aussprechen zu lassen. Ich habe da so einen Respekt davor, weil ich selber kann es nicht so gut. Und er steht da drin und du siehst dann schon in seiner Denkblase, Alter, wann hören die jetzt mal endlich zu reden? Aber er würde nie reingrätschen. Ja. Also danke dafür, mein Bester.
Ja, sehr gerne.
Dann darfst du
jetzt. Ich höre euch auch wirklich gerne zu, weil ich komme ja selber dann auch auf Ideen oder auf Gedanken.
Sehr schön.
Und also was jetzt mir gerade total aufgefallen ist, als ihr darüber gesprochen habt, war mein Gefühl im Stadion am Samstag. Ne? Also welches Gefühl hast du von diesem Spiel, wenn du vor Ort bist, 90 Minuten, ohne dass du irgendwas sonst drumrum hast? Ne? Du guckst nicht aufs Handy, du hast deine Freunde und das ist alles da und mehr brauchst du nicht. Und am Ende hast du Fußball, bisschen Bier und hast einen 90-Minuten-Nachmittag und über den redest du dann. Hey, mir fehlt halt nichts. Also mir fehlt das nicht mit Gerechtigkeit und sonstigem, sondern ich akzeptiere das, was über 90 Minuten halt so passiert, mit allen menschlichen Fehlern, die da halt auch mit drin stecken. Und da mag ich diese Emotion auch lieber als dieses ständige, oh, warte mal, ja, nee, jetzt guckt er ja, nee, warte mal. So, es macht halt keinen Spaß im Stadion. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem in der Konzeption dieses VARs. Dieser VAR ist ein Fernsehkonstrukt. Das ist ein Konstrukt, das dem Fernsehzuschauer mehr Entertainment bietet, weil der sofort da sitzen kann und sagen kann, oh, da schauen wir da nochmal hin, oh, da gibt's noch eine Super Slow-Mo, oh, gucken wir das, ob das wirklich pfeift, ob es nicht pfeift. So, da ist dieser Spannungsbogen für denjenigen, der zu Hause sitzt, okay, und mit Sicherheit auch nicht ganz blöd, was die Dramaturgie einer inszenierten Sache angeht. Nur, im Stadion ist es kacke. Mhm. Im Stadion ist es einfach Mist. Und dann muss man sich ehrlicherweise fragen, muss sich der Fußball fragen, wofür mache ich es? Mache ich es für die Menschen, die das Geld ausgeben, ins Stadion gehen, den Vereinen das Geld bieten? Klar, Quersubventionierung, TV-Einnahmen, weiß ich auch. Aber trotzdem, ist es das Live-Erlebnis? Ist es das, was wir vor Ort haben wollen? Wollen wir diese Emotionen? Oder wollen wir ein möglichst fein ziseliertes, cleanes Produkt, das dann halt im TV super funktioniert und derjenige, der da nach 105 Minuten mit 17 Minuten Nachspielzeit aufsteht, dann der Schlauste der Republik ist, weil er halt alles gesehen hat. Mhm. So, mir ist Ersteres lieber, also sprich 90 Minuten im Stadion, gerne dann auch hinten raus mal einen Nackenschlag und dann musst du halt mal 2, 3 Tränchen trocknen neben dir im Block, aber dann ist es halt so, das gehört zum Fußball mit dazu.
Ja, und dann ist es natürlich schon so, was du sagst, ja, ich habe jetzt mal versucht irgendwie ein bisschen hochzurechnen, wenn der FC Augsburg im Moment, dadurch, dass er nicht so gut war in den letzten Jahren, gibt ja eine 5-Jahres-TV-Wertung, wo wir, schätze ich mal so, im Moment so zwischen 45 und 50 Millionen Euro, vielleicht sagen wir mal eher zwischen 40 und 45 Millionen Euro sind, wie viel verdient man bei so einem Heimspiel? Also lass es mal, ja, keine Ahnung, kann ich schlecht hochrechnen. Wir haben 25.000 Zuschauer, hatten wir knapp drin. Wenn da jeder 20 Euro zahlt, was kommt dann raus? Das ist ein halbes Millionchen, oder? Dann stehst du mal abzüglich. 17, dann stehst du mal, ja, mit 20 ist auch relativ konservativ gerechnet. Es gibt ja auch noch VIP-Plätze. Dann bist du halt bei einer halben Million mal 17, dann hast du die Einnahmen, das ist also weniger. Und letztendlich wird dann für die entschieden, die daheim vorm Fernseher hocken, weil halt das mehr Geld ist, halt nicht für einen Fehler.
Aber siehst du, genau, siehst, das ist halt die Diskrepanz, die sich halt aufgetan hat in diesem Sport, dass der Sport halt einfach als Entertainment-Produkt dient und eben für die Menschen transportiert werden muss, die halt nicht im Stadion sind, weil man glaubt, dass dadurch die Einnahmen höher sind. Und ja, sie sind höher.
Ist auch so. Ja gut, also dann hast du jetzt mit dieser Zuschauerzahl, die ich gerade schon angedeutet habe, habe ich gelesen in unserer Heimatzeitung, direkt hier nebenan wurde ja geschrieben, der FC Augsburg hat ein signifikantes Problem, es kommen immer weniger Zuschauer ins Stadion, richtig? Ist nicht weiter verwunderlich nach den Darbietungen der letzten Jahre. Dazu sei aber gesagt, Hoffenheim hatte bis jetzt, glaube ich, ein Heimspiel in dieser Saison. Die hatten knapp 17.000 Zuschauer. Mhm. Wir haben immer noch fast 25.000 Zuschauer. Also es ist schon, übrigens in der Zeit, wo ganz viele Familien in den großen Ferien sind. Es sind
Sommerferien, ja.
Ja, also da würde ich auch mal sagen, natürlich gilt es daran zu arbeiten, das Produkt FC Augsburg wieder weniger zum Produkt zu machen. Und wenn man es als Produkt sieht, dass man es dann ganz einfach als sexy Produkt der Region verkauft. Was ich auch noch dazu sagen muss, wir hatten von euch das Halbzeit-Interview gesehen, du nicht, weil du ja im Stehplatz warst.
Michael Stoll, ich habe es nur, nicht so richtig. Ich habe es nur gesehen, dass er spricht, aber was er gesagt hat.
Ich habe es mir angeschaut, weil ich ja immer meinen Praktikanten auf die Finger schaue und,
Ex-Praktikant.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, was da passiert ist, das sagt alles aus über den Fußball für die Stadt Augsburg. Der hat da erzählt, erstmal übers Spiel, muss das mit dem Tor, ist das korrekt oder nicht? Und dann wurde eben eingespielt, was machen die alles sonst noch so beim FCA? Also diese ganzen Nachhaltigkeits- und sozialen Sachen, die gemacht werden. Dann hat er da eben erzählt, dass der FCA mittlerweile 5000 Bäume gepflanzt hat in der Region. Dann hat er erzählt von diesem Kindergarten, der da irgendwann mal gemacht hat, und zwar nicht für FCA-Spieler, sondern für Augsburger und Augsburgerinnen. Dann hat er erzählt mit dem Thema Wasser, Augsburg ist ja UNESCO-Weltkulturerbe für das Wasserwirtschaftssystem, was ja viele Augsburger gar nicht wissen, weil ich finde, man könnte es noch besser transportieren. Also UNESCO-Weltkulturerbe ist ja für irgendwas, was durchgängig immer da war in den letzten Jahren, und das ist eben bei uns das Wasserwirtschaftssystem. Da haben die dann auch noch Filme eingespielt, und da sieht man dann ganz einfach, wenn dann nur, was weiß ich, 800.000 Leute zuschauen, die das sehen, Bilder von Augsburg sehen, und da kommen ein paar davon hier in den Urlaub, dann ist das toll, was das Stadtmarketing angeht, und das ist einfach unbezahlbar. Nebenbei erwähnt, wer von euch war beim Turnier, beim Paul-Renz-Turnier an der neuen Akademie?
Nein.
Ist ja gegenüber auch, habe ich gesehen, ein Hotel, B&B Hotel.
Ja, da gibt's mehrere.
Die Hotels sind alle voll gewesen mit Jugendspielern aus 9 verschiedenen Nationen, mit denen, deren Eltern und was weiß ich was alles. Also, wenn ich dann, es ist ja so Mode geworden, nach so einer Niederlage dann alles scheiße zu finden, ja, von den Leuten. Und wenn ich dann sehe, wenn du da rausfährst an die Donauwörther Straße, dann gehst du auf der anderen Seite der Stadt, siehst du das Stadion, dann ist halt einfach in den letzten 15 Jahren verdammt nochmal da was entstanden, was der Stadt so gut tut und was mir persönlich echt auch gefällt und wo ich mir immer denke, nicht nur der FCA ist nicht nur 90 Minuten Bundesliga, sondern da ist schon echt noch einiges drumherum. Nichtsdestotrotz.
Aber dann können wir ja vielleicht, jetzt muss ich da kurz grätschen, weil dann können wir ja vielleicht dieses Thema, das wir eigentlich auch noch vielleicht kurz besprechen wollen, Nachwuchsleistungszentrum, können wir vielleicht gleich noch kurz
ich
anstellen.
Ich würde jetzt nur beim Spieltag nochmal einmal. Ich wollte noch zu den Zuschauerzahlen was sagen. Das mag wohl sein, dass nicht mehr so viele kommen, aber jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht liegt das auch an den Gegnern. Das war bisher auch nie immer so prickelnd, wenn Freiburg und Mainz kommen. Also war es da schon jemals richtig voll?
Du hast schon
voll?
Recht. Also Mainz waren vielleicht genauso viele Zuschauer, die da mitgereist sind, wie von uns nach Leverkusen. Ich hatte mal so 400-500.
Das waren auch wenig.
Schon ein Unterschied, ob du 2.500 Freiburg-Fans im Stadion hast. Die zählen auch dazu. Oder halt 400 Mainzer. Hast du recht?
Also ich bin da sicherlich aus der finanztechnischen Sicht geht immer mehr. Aber ich bin jetzt für die beiden Gegner, die jetzt nie Magneten waren, eigentlich schon, fand ich schon okay.
Hast du recht.
Oder? Oder, naja, mehr geht immer.
Ich glaube, genau. Ja. Ich glaube, dass sich das über die Saison zeigen wird, und das hat ganz viel natürlich mit der sportlichen Performance zu tun und damit zu tun, wie diese Mannschaft jetzt auch wieder die Fans mitnimmt und wie sehr die Fans auch dieser Mannschaft Einsatz und Freude am Fußball abnehmen, und ich bin da weiterhin der festen Überzeugung, dass das kommen wird.
Ich finde auch, Tom, sie haben sich schon gewehrt. Also die waren zwar spielerisch unterlegen, aber die haben sich wirklich gewehrt, und dann haben ja die FCA-Fans immer gesagt, wenn ich sehe, dass die Mannschaft kämpft und feiert und alles gibt, dann verzeihe ich auch eine Niederlage.
Hey, du so kannst halt so, nochmal, du verlierst ein Spiel, dass du halt, da gibt's halt eine Situation, zwei Situationen, die du nicht clever verteidigst, das ist nämlich der erste Eckball darf auch schon so nicht passieren und darf auch noch schon so nicht gespielt werden kurz, und beim zweiten, habe ich dann in den Fernsehbildern auch noch gesehen, dass sich da Udokai und Schäffner so ein bisschen unterhalten, und das ist da so, da gibt's so ein paar Dinge, die einfach aus dieser Mannschaft raus müssen, die müssen einfach geklärt werden, du kannst nicht dich irgendwie in Diskussionen ergehen, sondern du musst einfach sofort umschalten und du musst deine Jungs mitnehmen und du musst dir gegenseitig helfen. Und dieses gegenseitige Helfen und dieses gegenseitige Wissen, wo kann ich den anderen unterstützen, wo hat er vielleicht so ein, zwei Konzentrationsschwächen auch mal an bestimmten Punkten. Ich glaube, das findet diese Mannschaft gerade auch für sich raus, und es ist einfach sehr, sehr viel Neues. Also Enrico Maaßen will von dieser Mannschaft etwas, was sie in den vergangenen Jahren nie praktizieren musste, nämlich Ballbesitzfußball und agieren mit Ball und etwas kreieren und aus der eigenen Dominanz und aus der eigenen Stärke heraus agieren. Das kann noch nicht hundertprozentig funktionieren. Das funktioniert im Übrigen bei ganz wenigen Mannschaften in dieser Liga Stand heute. Also wenn ich mir jetzt durch diesen Spieltag die Leistungen anschaue, dann sehe ich ganz viele Mannschaften, die sehr, sehr viele Probleme haben.
Leverkusen?
Das sehe ich Also Leverkusen wird natürlich schon mit Qualität irgendwann kommen. Das sind jetzt halt einfach diese drei Spiele. Ja. Mein Gott, so eine Mannschaft hast du immer mal, die einfach schlecht startet. Aber ich habe gestern Frankfurt gegen Köln gesehen, das war jetzt auch nicht berauschend. Mhm. Also es war jetzt auch nicht so, dass da irgendeine Mannschaft die Sterne vom Himmel gespielt hätte. Mhm. Mein Gott, und der VfL Bochum wird weiterhin Probleme kriegen in dieser Liga. Da müssen wir jetzt nicht auf diesem 7-0 rumreiten, das haben die Bayern halt geil gespielt. Aber da gibt's ganz, ganz, ganz viele Mannschaften, die auch noch nicht so drin sind in dieser Liga. Und eins ist klar, der FC Augsburg kommt aus einer Phase der Stagnation und einer Phase der Depression, rein spielerisch. Und um da rauszukommen, da braucht's Zeit und da braucht's Vertrauen und da muss man miteinander arbeiten und muss man miteinander den Weg finden. Und diesen Weg zu finden, das ist die Aufgabe von Enrico Maaßen, von seinem Trainerteam. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das sich über die kommenden Wochen und Monate auszahlen wird, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das ein sehr, sehr guter Trainer ist und dass die Qualität dieser Mannschaft auch ausreicht, um in der Klasse zu bleiben. Ob's für weit mehr reicht, mal gucken, bin ich mir nicht sicher, aber um die Klasse zu halten und um sich Stück für Stück jetzt wieder in eine Richtung zu entwickeln, bei der es Freude macht, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzuschauen, davon bin ich weiterhin überzeugt. Und es wäre ja auch Irrsinn, nach drei Spieltagen, nochmal drei Spieltage, ist ein Trainer, der das dritte Spiel in der Bundesliga coacht, sein drittes Spiel, das macht er alles zum ersten Mal. Alles.
Ist zwar jetzt ein bisschen albern, das zu sagen, aber wenn der Rolf holt gerade die Tabelle her auf einem unserer 48 Bildschirme und da steht drauf, dass wir Zehnter sind, dann soll mal einer nachschauen. Das ist wirklich am dritten Spiel blöd, aber wir sind halt Zehnter und nicht. Letzter. Und wir sind nicht jetzt wie der VfB Stuttgart mit null Punkten irgendwie da hinten drin, oder wie viele Punkte haben
Stuttgart
die?
Stuttgart hat auch zwei schon, ja.
Was? Zwei unentschieden schon?
Die haben schon zweimal unentschieden gespielt.
Ja, das bringt sie natürlich nicht weiter. Bei Bochum ist es so, die haben jetzt schon ein Torverhältnis von -9, aber ist natürlich auch alt. Aber das haben wir eben nicht, denn wir haben ein Spiel gewonnen. Wir haben auch schon Tore geschossen, drei genauer gesagt in drei Spielen und lass einfach ruhig bleiben, lass einfach weiter aufbauen. Mhm. Vielleicht kommt noch was dazu. Vorhin hat uns Christel, der Nachrichtensprecher, gesagt, er hat gehört, Damen wäre schon ziemlich weit. Ja. Auch da hoffe ich, dass dann nicht wieder die Leute schreiben, oh, und wie undankbar Gikiewicz gegenüber, wie undankbar. Es geht einfach nur darum, die Zukunft auf der Torhüterposition beim FC Augsburg voranzutreiben. Und dass Kubek nicht der Mann ist, der auf Dauer, gerade bei dem, was er kostet, unsere Nummer 2 sein wird oder 3, da brauchen wir nicht drüber reden.
Wenn du den 21 Nationalkeeper holen kannst, also wenn du die Möglichkeit hast.
Bitte machen.
In dieser Phase, in der du weißt, dass der Vertrag deines Torhüters, der auch schon etwas in die Jahre gekommen ist mit 34, ausläuft nächstes Jahr und du mutmaßlich jetzt nicht sagst, komm, da kriegst du noch einen 4-Jahres-Vertrag, sondern halt einfach dich umschauen musst, was dann so geht auf dem Markt und du hast die Möglichkeit, einen U21 Nationalkeeper zu holen. Also entschuldige bitte.
Ja,
wenn du das nicht machst oder wenn du das nicht versuchst, dann machst du deinen Job nicht richtig.
Und wer sich dann darüber aufregt, weil es ist ja wirklich so, Tom, da wird ja dann in der Presse wird geschrieben, ja, und dann ist unzufrieden mit Gikiewicz und der muss weg und der muss weg. Natürlich hat der nicht gut gespielt. Ich habe aber niemanden von der Vereinsführung jemals sagen hören, wir sind unzufrieden mit Gikiewicz, der muss weg. Und das wird halt dann reininterpretiert. Und wenn dann irgendeiner meint, man müsste jetzt aus Dankbarkeit zu irgendeinem Spieler, wäre es respektlos, einen U21-Nationalhüter zu holen, soll sich einfach irgendwas, soll sich ein neues Hobby suchen, ernsthaft.
Es ist halt ein Leistungssport und in diesem Leistungssport geht es natürlich schon oft auch darum, wer zu welchem Zeitpunkt dir die Leistung bieten kann, die du halt brauchst, um in einem Wettbewerb bestehen zu können. Und da ist es halt natürlich maximal legitim, von den Verantwortlichen, die diese Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen müssen, zu gucken, was kannst du denn dem Konstrukt geben? Und sollten sie es nicht machen, wäre es ja viel, viel dramatischer.
Dann wäre es fahrlässig.
Und deswegen, also das ist natürlich immer, wir müssen nicht drüber sprechen, beim FC Augsburg hat sich einfach in den vergangenen Jahren ein Gefühl bei den Fans eingestellt, dass man nicht sehr dankbar mit verdienten Spielern umgeht und das ist, das hat sich eingestellt und da
auch
wird der
zu
FC
Recht.
Auch, genau, wird der FC Augsburg dran arbeiten müssen und da gilt es definitiv anders zu agieren in Zukunft. Nur, es bleibt ein knallhartes Leistungsgeschäft und in diesem knallharten Leistungsgeschäft wird erstmal jeder auf jeder Position versuchen, das Bestmögliche für seine Verantwortlichkeit rauszuholen. Und das ist in gewisser Weise auch wichtig und richtig. Nur brauchst du dann immer noch ein Team, das zusammenhält und wo man sich gegenseitig respektiert, in die Augen schauen kann und sagen kann, so machen wir es jetzt, davon sind wir überzeugt. Und wer den Weg mitgehen will, geht ihn mit und wer nicht mitgehen mag, der muss sich möglicherweise dann anders orientieren.
Und da muss ich auch sagen, das gilt nicht nur irgendwie für die Verantwortlichen des Clubs, für die Spieler des Clubs, es gilt auch für die Fans, denn lasst euch gesagt sein, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und man sucht sich hier so seine Idole im Spielerkader, dann wäre man manchenteils ziemlich überrascht darüber, was dieses Idol und dieser Spieler sagt, wenn die Kameras nicht an sind oder die Mikrofone nicht an sind. Und da möchte ich nur jedem zurufen, das ist das, was Walter Seinsch zu mir früher mal gesagt hat, hey, nicht der Trainer oder der Manager ist der FCA, sondern ihr seid der FCA. Und er hat tatsächlich recht. Also ich bin seit 2000 oder seit 1999 der FCA, weil ich da nämlich erst hingerannt bin, mich dann richtig engagiert habe für diesen Club, auch hauptberuflich. Und das tue ich im Moment nicht mehr und bin aber trotzdem der FCA, weil ich hingehe und weil ich versuche natürlich dann auch irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, dass die FCA-Geschichte vorangeht. Das geht dir genauso, Rolf.
Ja, natürlich.
Als Stadionsprecher, das geht dir genauso, Tom, nicht nur in deinem Job bei TV Augsburg oder bei ATV, sondern einfach auch als Fan, der zusammen mit den Jubelpassern, was weiß ich, welche Choreos aufgestellt hat und versucht hat, positiv zu sein. Und das ist halt einfach das Ding. Und und darum geht's für den FCA.
Ganz genau.
Meiner Meinung nach. Und vor allem für die FCA-Fans, die wirklich FCA-Fans sind.
Sollen wir den Spieltag abhaken oder noch nicht? Sonst schauen wir nämlich aufs nächste Spiel.
Lass uns den Spieltag abhaken, genau, lass uns auch aufs nächste Spiel schauen. Lass uns aber nachher echt nochmal über diese neue Paul-Renz-Akademie reden, weil da war nämlich der Tom mit seinem Kameramann, der eine überraschend kleine Kamera dabei hatte am Donnerstag bei der Eröffnung.
Das kommt nicht auf die Größe an.
Ja, Gott sei Dank.
Mittlerweile ist es, früher hat man immer gesagt, oh, das ist ja eine Riesenkamera, brauchst du heutzutage nicht mehr.
Ja, ich bin froh, wenn die Jungs die kleinen Kameras mitnehmen, weil da weiß ich, da steckt Qualität.
Ja. Wo müssen wir denn hin nächste
Wir müssen
Woche?
Nach Hoffenheim, Leute. Das ist nicht Na, unser klasse. Lieblingsgegner, aber auch da haben wir ja schon gute Spiele gezeigt.
Wisst ihr, was ich euch sage?
Was sagst du denn?
Das Stadion in Hoffenheim wird nicht ausverkauft.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Steile These an so einem Montagmorgen.
Ausnahmsweise ist nicht ausverkauft. Nee, wie immer, ich sage eine Wunderkiste, es kann alles passieren, oder? Komm, ganz auch, ehrlich, also wir haben schon Scheißspiele gesehen heute, dürfen wir ja Scheiße sagen. Wir haben aber auch schon gute Spiele gesehen vom FCA, wenn es auch eine Minderheit war, aber trotzdem.
Ich würde sagen, es geht mehr rauf und runter, als es gegen Mainz passieren wird. Hoffenheim hat da eine ganz andere Spielphilosophie, viel, viel offensiver ausgerichtet. Klar, musst du bei Hoffenheim immer gucken, dass du diese Raketen da vorne irgendwie im Griff hältst und für alle, die einfach in der Lage sind, auch ein Vereinstrikot auszublenden. Denen lege ich das Tor von Jorginho Rüter ans Herz. Also es ist einfach ein fantastisches Tor, das der geschossen hat.
Hat er nur das eine geschossen? Oder?
Ich glaube, er hat das eine geschossen.
Ich weiß, ich habe es aber auch gesehen.
Aber hey, das ist einfach das ist so wunderschön und so, also es ist ein Gemälde von Tor.
Also sie haben Leverkusen 3 eingeschenkt, in Leverkusen, eine Mannschaft, die immer noch auf dem letzten Platz steht, gell? Also die, gegen die wir jetzt gewonnen haben.
Und das war, also, und Leverkusen hat im Prinzip schon auch das gespielt, was sie letzte Woche gegen den FC Augsburg gespielt hat, also war nicht gut. Aber das, was Rüter da gemacht hat, war sensationell. Du musst halt Kramaric in den Griff kriegen. Kramaric habe ich in dieser Saison leider wieder sehr auf dem Zettel. Der hatte jetzt so 1,5 Jahre Durchhänger. Und ich glaube aber, dass der seine Qualitäten wieder deutlich stärker einbringen wird ins Spiel der Hoffenheimer. Und dann kann es da schon auch interessant werden. Aber ich freue mich eher auf dieses Spiel, als ich mich jetzt auf das Spiel gegen Mainz gefreut habe.
Okay.
Weil ich glaube, dass einfach der Breitenreiterfußball zu Hause, Hoffenheim, das kommt dem FC Augsburg entgegen. Da werden ein paar Räume aufgehen. Ganz wichtig ist, dass man mutig ist als FC Augsburg. Das hat mir eben gefehlt gegen Mainz. Es geht darum, bei Ballgewinn dann nicht den Ball nochmal quer zu schieben oder... Ich verstehe diese Ballbesitzphasen, die man haben will, aber wenn sich die Räume halt mal auftun und wenn du im Gegenpressing oder in einer Zone den Ball gewinnst, in der dann auch der Vertikalpass oder der Diagonalpass gut wäre, dann muss man sich den halt zutrauen. Ja, so, und dieses Zutrauen, das fehlt dem FCA noch. Da gibt es einfach ein paar Spieler auch im Mittelfeld. Carlos Grezo nenne ich jetzt einfach mal. Das soll jetzt keine Kritik sein, um Gottes Willen. Der ist gegen den Ball klasse. Mit Ball wird es dann halt manchmal etwas fahrig, beziehungsweise wird es halt sehr, sehr sicherheitslastig. Der Querpass Carlos ist halt jemand, der dann eher ein bisschen auf die Seite verteilt und nicht so die Tiefe sucht. Diese Tiefe brauchst du aber im Spiel, um einfach diese Wellen auszulösen, von denen ich vorher gesprochen habe, dass du einfach im Strafraum oder um den Strafraum herum so viele Möglichkeiten hast, wie du es zum Beispiel bei dem Tor gegen Leverkusen hattest, als du mit 3-4 Mann überlagert über die linke Seite, so wie auch bei dem Tor jetzt von Demirovic wieder, wo du einfach überlagert eine Seite sehr gut bespielst und dann mit kurzen, schnellen, direkten Pässen in den Strafraum kommst und zack, fallen Tore.
Ja.
So, und das, wenn der FC Augsburg da noch mehr dieses Selbstvertrauen hat in diesen Zonen, dann bin ich mir sehr sicher, dass da viele Tore fallen. Und ich kann mir tatsächlich gegen Hoffenheim vorstellen, dass es ein High-Scoring-Game wird.
Ich hoffe es. Bevor wir jetzt zur Paul-Renz-Akademie kommen, weil du gerade den Namen so schön ausgesprochen hast von dem Traumtorschützen, wie hieß er noch?
Serginho Rüter.
Ja, du bist ja der Fachmann für Namen. Jetzt bin ich mal gespannt, um auf das Mainz-Spiel nochmal zu kommen und das dann abzuschließen. Hier, ich habe das aufgemacht. Die 37 ist ja dann eingewechselt worden. Ich habe zur Pressesprecherin von Mainz, als ich mich nach der Aussprache des Spielers erkundigt habe, gesagt, wenn der reinkommt, werde ich mit euch nie wieder ein Wort reden, weil, also pass auf, er schreibt sich Delano und auf gut Deutsch Burgzorg, also B-U-R-G-Z-O-R-G, Burgzorg. Wie heißt er wohl richtig? Wie wird er wohl ausgesprochen?
Burgzorg.
Nein, es ist übrigens ein Niederländer, vielleicht hilft das was.
A Burgzorg.
Nee, ganz krass. Soll ich es dir sagen?
Ja, bitte.
Burgzorg. Burgzorg. Du kannst es dir merken fürs nächste Mal, weil das Rückspiel kommt ja auch noch. Jetzt, lieber Max. Dein Lieblingskind und das zu Recht natürlich.
Ja, ist nicht mein Lieblingskind.
Nein, aber es ist ein sehr wichtiges Thema.
Ja, ist nicht mein Lieblingskind, aber das soll vielleicht der Tom ein bisschen mehr dazu sagen, weil der ja wirklich gearbeitet hat an dem Tag. Ich wurde ja am Donnerstag zur Eröffnung eingeladen, weil man beim FC Augsburg ja dran gedacht hat, dass Leute, die früher auch mal irgendwie an dem Ding mitgedreht haben und nicht nur ich übrigens, sondern viele andere auch, wie Jürgen Treffler zum Beispiel, der mal zu meiner Zeit im Vorstand war, wie Rainer Hörgel, der da war, den die Jüngeren gar nicht mehr kennen. Wie Karl-Heinz Jackel, der die Banden besorgt, nach wie vor mit Sport 5 zusammen beim FCA, wie Winnie Fink, Vereinslegende, wie Heiner Schumann, der Trainer, die Trainerlegende im Jugendbereich. Also das war so ein Treffen der Altvorderen ist negativ behaftet, der älteren Herren und mir, die mal irgendwann auch was gemacht haben und ganz viele Leute halt jetzt, Sponsoren, die das eben mitbezahlt haben, das ganze Ding. Und wir haben halt da jetzt einfach noch ein Internatsgebäude, ein vier- oder fünfstöckiges.
Absurd.
Das sämtlichen Ansprüchen eines Nachwuchsleistungszentrums genügt, dass dem sportlichen Bereich jede Ausrede nimmt, warum jetzt nicht in Zukunft vielleicht wirklich mal, so wie es von früheren Präsidenten gefordert ist, in jeder Saison 2 oder 3 oder 4 Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum auf dem Platz stehen sollten. Und daran gilt es jetzt richtig weiterzuarbeiten. Das Feld ist bestellt.
Du warst mit der Kamera dabei, hast einen Beitrag gemacht?
Ja, genau. Also wir waren am Donnerstagabend, waren wir unterwegs.
Lass mich mal raten, den gibt es in der ATV-Mediathek
zu sehen. Aber natürlich
gibt es in der ATV-Mediathek zu sehen.
Und auch heute Abend den ATV Sport 18.45 Uhr. Und am Mittwoch habe ich Roy Stapelfeld zu Gast in ATV Sport. Der Talk, Viertelstunde geht es nur um Nachwuchs.
Wer ist denn Roy Stapelfeld?
Roy Stapelfeld ist der kaufmännische Leiter der Paul-Renz-Akademie. Das ist der diesen Bau oder alles, was da entstanden ist, von vorne bis hinten begleitet hat.
Das ist der Michael Ströll. Der Nachwuchsabteilung.
Sehr guter Mann. Schon ewig dabei.
Also, schon dabei. War bei Carl Zeiss Jena, hat da im Profibereich auch gearbeitet. Hörst du auch ein bisschen, Und ist aber wirklich ein ganz reflektierter Typ, der in einem Business arbeitet, das ganz, ganz schwer ist. Mhm. Ganz, ganz schwer ist. Weil wenn wir darüber sprechen, dass der Fußball oder der Profifußball oftmals an bestimmten Punkten eine gewisse moralische Flexibilität erfordert, dann ist das, was im Nachwuchsbereich passiert, halt echt manchmal schwierig. Weil du musst ganz früh an Talente ran, du musst dich aber trotzdem kümmern um diese jungen Menschen. Du hast eine Verantwortung, du hast eine andere Verantwortung als für einen Profispieler. Du hast einen Jugendspieler, du hast einen Nachwuchsspieler, du hast, da sind die Eltern mit abzuholen.
Ganz wichtiges Thema.
Ja, wirklich. Ja, ist halt so. Ja, ja, also ich meine, das, was wir früher im Jugendfußball erlebt haben und wie es da auf den Dorfplätzen abgegangen ist, das ist in diesen Bereichen übrigens, das was wir erlebt haben, war Kasperltheater. Weil,
du musst die Eltern nicht nur, du musst sie nicht nur abholen, du musst sie auch einbremsen zu einem großen Teil.
Du musst sie abholen, einbremsen, ruhigstellen, ja, versorgen, ihnen Ängste nehmen und ihnen gleichzeitig die Illusion nehmen, dass ihr Sohn es alleine schaffen wird. Mhm. So, also das ist wirklich, das ist eine hochgradig verantwortungsvolle Position, die Roy Stapelfeld da hat. Natürlich hat er auch mittlerweile, das darf man nicht vergessen, ein großes Team. Also ich habe mir auf diese Website, ich habe es mir vor dem Dreh, habe ich mir mal durchgeguckt, wer denn da eigentlich so alles arbeitet, weil du hast es ja auch nicht immer so auf dem Schirm. So, da ist Klaus Schromm, das ist der sportliche Leiter.
Das ist der Stefan Reuter.
Genau, das ist derjenige, der die ganze sportliche Lage im Griff hat und auch guckt, dass da entsprechend Trainer geholt werden, dass Trainer mit einer richtigen Ausbildung geholt werden und dass natürlich der inhaltliche Part auf dem Spielfeld dann auch nicht zu kurz kommt. Und das war schon sehr beeindruckend, weil Maxi, du weißt ja auch noch, als oder kannst dich vielleicht erinnern, als ich 2006 zum ersten Mal einen Fuß auf das Gelände an der Donauwörther Straße gesetzt habe.
Als die Kameras noch größer waren.
Als die Kameras größer waren und du noch in Amt und Würden warst, damals als Geschäftsstellenleiter und Pressesprecher Andreas Rettig zusammen 2006, da habe ich mein Praktikum absolviert bei ATV und durfte da also zum ersten Mal die heiligen Hallen in der Donauwörther Straße von innen sehen. Und sagen Sie mal so wahnsinnig viel zu sehen gab es da nicht, nee. Weil erstens war es dunkel. So, ja, es war sehr, feucht. Sehr dunkel. Es war relativ
und
feucht.
Eng.
Es war relativ eng.
Zugig auch, weil nicht jedes Fenster irgendwie komplett dicht war.
Und ich bin mir relativ sicher, dass während der Pressekonferenzen noch geraucht wurde. So, das sind so
von
Dinge,
mir halt.
Das sind so Dinge, die wirklich mir in Erinnerung geblieben sind. Und 15
und
Jahre später, oder ja genau, und 16 Jahre später steht da ein Internatsgebäude und ein Campus, das muss man wirklich mal so sagen, ein Akademie-Campus, der sich aber mal sowas von sehen lassen kann. Den du allerdings auch, und das ist die hässliche Wahrheit in dieser ganzen Sache, den du halt auch brauchst in diesem Geschäft, um mithalten zu können im Kampf um die besten Talente dieses Landes, möglicherweise sogar in Europa. Weil da wird einfach früh gescoutet und es wird früh geguckt, wen kann man denn wohin holen. Und das ist nicht so wahnsinnig einfach, da Talente für sich zu gewinnen, wenn man nicht eine entsprechende Umgebung hat, wenn es nicht entsprechend auf so einem Campus aussieht. Und ich würde sagen, jeden Jugendspieler, den du jetzt beim FC Augsburg da in die Donauwörther Straße holst und ihm mal zeigst, wo er denn die nächsten 3, 4, 5 Jahre spielen könnte.
Und auch wohnen. Übrigens, das ist nämlich ein Internat, ja auch mit dabei.
Die 24 Top-Spieler, also die beim FC Augsburg dort als die Top-Talente identifiziert werden, die können dort auch in einem Internat wohnen. War auch ganz nett, wir haben dann zwei Jugendspieler, die in einem gemeinsamen Zimmer zusammenleben, also in so einem WG-Zimmer, da stehen dann zwei Betten und dann waren Colin und Dustin.
Dustin ist übrigens der Jüngste von allen.
Jüngste von allen, genau. Colin und Dustin leben da zusammen und seit 1,5 Wochen sind die da, der eine aus Friedrichshafen, der andere aus der Nähe von Ulm und du guckst diese Jungs an und du weißt und sprichst mit ihnen und sie sagen, ja klar, also mein Traum ist es, Profi zu werden. Mein Traum ist es, Profifußballer zu werden. Und wenn du weißt, dass es von 1000 Jugendspielern einer schafft, Profi zu werden, dann guckst du dir an und sagst dir, ja.
Viel Glück.
Erstens viel Glück und zweitens toll, dass du es versuchst. Also ich hoffe, dass es für dich irgendwie aufgeht. Aber gleichzeitig hat man beim FC Augsburg dann auch die Verantwortung, ehrlich zu sein zu diesen Spielern. Das ist nämlich auch die Kritik, die in weiten Teilen der Öffentlichkeit in Deutschland für diese Nachwuchsleistungszentren etc. mittlerweile auch bereit gehalten wird. Auch aus den vergangenen Jahren, in denen es auch immer wieder sehr, sehr negative Schlagzeilen gab um die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland. Der FC Bayern hat da Probleme, auch gegen den FC Augsburg wird da wegen des Verdachts des Lohndumpings ermittelt. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das sind Dinge, die anderweitig geklärt werden, aber da gehört es auch ganz wichtig mit dazu, dass man das Image dahingehend jetzt auch deutlich verbessert, diese Verantwortung übernimmt, und da hatte ich einen echt guten Eindruck am Donnerstag.
Und man muss dazu natürlich auch sagen, denn das gehört ja auch zum FC Augsburg, also während jetzt bei anderen Clubs sehr viel oder alles Geld irgendwie in die Beine gesteckt wurde, hat man beim FC Augsburg in den letzten 15 Jahren ein Stadion auf der einen Seite der Stadt hingestellt, das so gut wie abbezahlt ist, und auf der anderen Seite hat man eine Akademie und ein Internat, das ja auch dank der WWK übrigens, die ja das Internat finanziert hat, mit einem Betrag von 8 Millionen Euro. Mhm. Also vielen Dank dafür, WWK. Aber du hättest ja auch sagen können, ja Leute, nehmt doch mal die Kohle und wir machen da im Stadion draußen noch mehr. Aber das war nicht der Plan, weil am Anfang, das hat auch der Mann von der WWK selber gesagt, es war am Anfang jetzt nicht so, dass die WWK gekommen ist und gesagt hat, hey, wir wollen unbedingt jetzt die Jugend da fördern, sondern das war halt einfach die Idee, dass die WWK auch die Jugend mit fördern kann. Und wenn du dann jetzt eben siehst, dass zum ersten Mal seit Jahrzehnten dieses Paul-Renz-Turnier, das die Älteren in Augsburg alle kennen, hier wieder mit 10 Mannschaften aus 9 verschiedenen Nationen gespielt wurde. Silkeborg ist, glaube ich, der Gewinner geworden. Juventus Turin war mit dabei, Dortmund war mit dabei. Wir haben, glaube ich, das Spiel um Platz 5 verloren gegen Borussia Dortmund, sind Sechster geworden mit dem FCA. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Es ist einfach so, dass vom ersten Tag, also dass einen Tag nach der Eröffnung steckte da Leben drin. Das haben sie echt gut geplant. Sicher wäre es ihnen lieber gewesen, es wäre ein Wochenende gewesen, wo der FCA kein Heimspiel hat. Aber wenn du sowas planst, weißt du eben noch nicht, wie das Ganze da ist. Also ich laufe da drüber und ich sag's ganz ehrlich, ich bin auch am Donnerstag und dann aber auch nochmal am Sonntag, am Finaltag da drüber gelaufen. Ich hatte echt eine Gänsehaut, weil ich halt weiß, wie es da ausgesehen hat. Und das, was da passiert ist, das ist ein Stück Augsburg, und das ist ein Stück Augsburg, das uns die nächsten 100 Jahre gut tun wird.
Sehr schön. Ein wunderschöner Podcast heute.
Und so auch, kurz, so
kompakt. Auch wenn, das Ergebnis nicht gepasst hat am Samstag, aber das wird sich hoffentlich jetzt am Samstag ändern in Hoffenheim, und wir sind dann wieder da mit dem nächsten Podcast in der nächsten Woche.
So einfach ist
es. Das war's das schon. Ja. Sagen wir mal Servus. Servus. Ciao. Schöne Woche.
Feuer und Flamme. Der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.